Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts. Folge 2. Ich werfe meinen Trauring in den Rhein. Dr. Sabine Brenner-Wilczek im Gespräch mit Tim Beckmann.
Am 29. Juli 1856 verstirbt der berühmte Komponist Robert Schumann, und zwar in Bonn-Endenich in einer Nervenheilanstalt. Seine letzte musikalische Schaffensphase als städtischer Musikdirektor hat Robert Schumann in Düsseldorf. Über die Düsseldorfer Impressionen möchte ich heute ins Gespräch kommen mit Tim Beckmann, anlässlich eines traurigen Tages, aber wir wollen es eben nicht traurig machen, denn Tim Beckmann ist Musikkabarettist und bereitet gerade ein Programm zu Clara und Robert Schumann vor. Herr Beckmann, wie nähern Sie sich eigentlich diesen Figuren?
Ja, erstmal hallo, schön, dass wir hier sitzen, das freut mich. Wie ich mich den Figuren nähere, ja, es ist im Prinzip, läuft es wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit auch. Man geht über das musikalische Werk ran, man geht über die Biografie ran und dann bringt man das eine zum anderen. Und ja, das Schöne an einem Kabarettprogramm ist, dass man nicht nur wissenschaftliche Fakten benutzen muss, sondern dass man auch ein bisschen Trivia mit reinbringen darf und auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, nenne ich es immer, was man absichtlich reinbringt, um auch den Zuhörer oder Zuschauer zum Lachen zu bringen.
Witzigkeit kennt keine Grenzen, hieß es ja mal. Dürfen Sie denn bei Robert und Clara Schumann wirklich alles oder sagen Sie, ich gehe auch ein bisschen sanft an die beiden ran?
Also bei mir ist es so, wenn ich Kabarettprogramme über klassische Komponisten mache, dann ist das immer mit Respekt vor den Komponistinnen, weil das dazu gehört. Aber natürlich ist, also ich sehe es immer ein bisschen als Auftrag, Kulturauftrag, die Komponistinnen oder die Berühmtheiten dann von ihrem etwas hohen Sockel runter zu holen, den sie für die Öffentlichkeit haben, auf dem sie aber meiner Meinung nach eigentlich gar nicht stehen. Also es geht darum, sie zu vermenschlichen, die Personen, und zum Menschlichsein gehört auch dazu, Sachen mit Humor zu nehmen und kabarettistisch zu bearbeiten, aber natürlich mit dem Respekt vor der Sache, denn natürlich ist das Ende von Robert Schumann nichts, wo man groß Witze drüber macht.
Das Menschliche herauszukehren und die Geschichten und die Geschichte um Clara und Robert Schumann, das ist das Ziel unseres Podcasts. Und vielleicht hören wir an dieser Stelle schon einmal rein, denn wir haben sehr viele Originalzitate ausgesucht. Robert Schumann hat es sich nicht einfach gemacht, nach Düsseldorf zu kommen. Und wir hören hier den Schauspieler vom Düsseldorfer Ensemble, Joscha Balter, der im letzten Jahr ein Casting im Heinrich-Heine-Institut gewonnen hat und zusammen mit Julia Goldberg als das Schumann-Paar gecastet wurde. Und jetzt den grübelnden Schumann. Noch aus Dresden.
Dresden, den 3. Dezember 1849, schreibt Robert: Dein Brief, alles, was du mir schreibst, macht mir immer mehr Lust auf Düsseldorf. Sei nun so gut, mir zu schreiben, bis wann du glaubst, dass die Herren Vorstände einen bestimmten Entschluss wegen der Annahme der Stelle von mir wünschen. Brauchte ich mich nicht vor Ostern zu entscheiden, wäre mir dies am liebsten. Ich werde dir später sagen, warum. Noch eines. Ich suchte neulich in einer alten Geografie nach Notizen über Düsseldorf und fand da unter den Merkwürdigkeiten angeführt 3 Nonnenklöster und eine Irrenanstalt. Die erste lasse ich mir gefallen, allenfalls. Letzteres war mir ganz unangenehm zu lesen. Ich will dir sagen, wie dies zusammenhängt. Vor einigen Jahren, wie du dich erinnerst, wohnten wir in Maxen. Da entdeckte ich denn, dass die Hauptansicht aus meinem Fenster nach dem Sonnenstein eine Irrenanstalt zuging. Dieser Anblick wurde mir zuletzt ganz fatal, ja, er verleidete mir den ganzen Aufenthalt. So dachte ich denn, könnte es auch in Düsseldorf sein. Vielleicht ist aber auch die ganze Notiz unrichtig und die Anstalt dann eben nur ein Krankenhaus, wie sie in jeder Stadt sind. Ich muss mich sehr vor allen melancholischen Eindrücken in Acht nehmen. Und leben wir Musiker, du weißt es ja, so oft auf sonnigen Höhen, so schneidet das Unglück der Wirklichkeit umso tiefer ein, wenn es sich so nackt vor Augen stellt. Mir wenigstens geht es so mit meiner sehr lebhaften Fantasie.
Ja, dieses bewegende Zitat, ja fast schon prophetisch von Robert Schumann, unter anderem auch ausgewählt in Kooperation mit der Robert Schumann Gesellschaft, die auch diesen Podcast unterstützt. Herr Beckmann, was glauben Sie, weshalb fremdelt Robert Schumann so sehr mit Düsseldorf? Ich glaube, Sie haben da Ihre ganz eigene humorvolle Erklärung.
Ja, man macht sich natürlich Gedanken und es gibt viele Fakten, die das auch ein bisschen beleuchten. Natürlich, klar, dieses Zitat denke ich schon auch, also ein bisschen Angst wird er schon gehabt haben, vorher Respekt vor der Sache Düsseldorf, aber ich glaube auch, es gibt zwei Sachen, die das Verhältnis zwischen Düsseldorf und Schumann dann auch später haben schwierig werden lassen. Meiner Meinung nach ist zum einen, dass es gab ja ein Konzert für Robert Schumann, ein Begrüßungskonzert, und wenn man dann aus Leipzig kommt, und kommt er aus Leipzig eigentlich? Kam er in dem Moment aus Leipzig? Ich war mir gar nicht sicher. Gehen wir mal davon aus, er kam aus Leipzig. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt er dann in Düsseldorf an, einer Stadt mit 45.000 Leuten. Und dann machen die ein Konzert für ihn. Und dann steht auf dem Konzertprogramm Schumann mit H geschrieben. Und ich glaube, dass man da erstmal eine kleine, also es ist ein Schlag ins Gesicht, möchte ich sagen. Man sagt, man freut sich und dann schreibt man den Namen noch nicht mal richtig. Das glaube ich schon. Aber Schumann hat sich ja meiner Meinung nach auch gerecht hinterher, als er dann die Rheinische Sinfonie komponiert hat. Im gleichen Jahr ja, innerhalb eines Monats, hat er sie also quasi mit der Euphorie des Kommens nach Düsseldorf ja komponiert und hat dann hinterher nach der Uraufführung, hat er ja gesagt, dass auch der Kölner Dom ihn zu der Rheinischen Sinfonie inspiriert hat. Und da wird natürlich jeder Düsseldorfer schnell sauer.
Ach, ich glaube, diese Konfrontation zwischen Köln und Düsseldorf wird es gar nicht wirklich gewesen sein. Wichtig ist ja, dass Schumann tatsächlich in den wenigen Düsseldorfer Jahren 1850 bis 1854 ein Drittel seines Gesamtschaffens geschrieben hat. Also wirklich eine ganz tiefgehende kompositorische Periode, wo er gleichzeitig dirigieren musste und sogar ja nicht nur weltliche, sondern auch sakrale Musik. Also ein echtes Schaffen.
Auf jeden Fall. Ich habe
übrigens auch noch eine kleine Theorie, was die Düsseldorfer andersrum wollten. Nämlich, ich glaube, dass sie nicht nur Robert Schumann anlockten, der natürlich ein Salär bekommen hat, sondern dass sie auch Clara Schumann mit einkaufen wollten. Und Clara Schumann hat zur Begrüßung in der Tat nur ein Blumenkörbchen von Düsseldorf bekommen.
Ja, so war das halt damals. Das hat, glaube ich, nichts mit Düsseldorf zu tun. Ich glaube, das war einfach damals so gang und gäbe. Die Frauen, die haben Blumensträußchen bekommen. Mittlerweile ist es ja so, dass die Künstler, wenn sie auftreten, am Ende auch immer einen Blumenstrauß bekommen. Wobei, ich glaube, viele Künstler sich auch freuen würden, wenn es dann doch eine Flasche Wein oder ein Bier wäre. Aber gut, das ist eine Theorie, die ich heute auch für heute aufstelle. Möchte, aber es ist in der Tat so. Denke ich auch, Clara Schumann sollte quasi mit eingekauft werden. Und das wusste Robert ja wahrscheinlich auch. Das war ja seine erste richtige Anstellung, die er da in Düsseldorf hatte. Und da war er natürlich sehr froh, aber ich denke, das hat er schon durchschaut auch ein bisschen.
Ich glaube es auch. Andererseits ist natürlich Düsseldorf auch eine sehr honorige Station gewesen. Sie haben im Breitenbacher Hof logiert. Und es gab sogar Lorbeerbäume, die eben den Eingang säumten. Man weiß allerdings nicht ganz genau, ob diese Lorbeerbäume wirklich nur wegen der Schumanns aufgestellt worden sind. Aber die Anekdote ist auf jeden Fall unglaublich schön. Und Schumann hat ja auch hart verhandelt wegen seines Salärs.
Richtig. Ja, er sollte ja, er wollte, glaube ich, 750 haben, ne? Taler wollte er haben und dann hat er doch nur 700 bekommen. Und ich glaube, er wollte eigentlich auch gerne Reisekosten bekommen, ne? Wie man das heutzutage auch verhandelt. Die wurden dann auch noch, ich glaube, dann haben sie dann extra das erste halbe Jahr des Solls schon überwiesen, damit er davon dann die Reisen bezahlen kann. Irgendwie so, auf jeden Fall haben sie ihn ein bisschen runtergehandelt. Aber er wollte anscheinend so gerne nach Düsseldorf an den Rhein, dass er da gesagt hat, okay, machen wir.
Ja, Clara Schumann führt ja auch Notizen, Tagebuchnotizen. Ganz frische Tagebuchnotizen stammen natürlich aus dem September 1850, wo wir jetzt vielleicht gerne einmal reinhören, ob es vielleicht damals schon Probleme gab, auch in Düsseldorf, die es heute noch gibt. Wir hören jetzt Julia Goldberg als Clara Schumann.
Montag, 9. September, räumten im Logis und zogen Dienstag, den 10. daselbst ein, nachdem wir im Breidenbacher Hofe eine tüchtige Rechnung erhalten hatten. Die nächstfolgenden Tage waren schrecklich. Der Trubel, die fremden Leute um einen, die Handwerker, die einen in nichts pünktlich bedienen, das große Logis, wo eigentlich kein behagliches Plätzchen darin ist, Fenster so groß, dass man auf der Straße zu sitzen glaubt, eine Köchin dazu, die lieber noch eine Bedienung für sich dazu hätte. Kurz, alles vereinigte sich zu unserer Missstimmung. Montag, 21. September, waren wir bei Dr. Müller aus Königswinter. Ihn und seine Frau habe ich sehr gern. Fast am liebsten von allen meinen Bekannten. Ich spielte den letzten Satz aus der F-Moll-Sonate von Beethoven. Wir waren bei einem anschließenden kleinen Souper noch sehr heiter. Überhaupt sind die Leute hier immer lustig, wenn sie beieinander sind, was ich sehr gern habe. Besonders fällt einem das heitere, ungezwungene Wesen der Damen auf, was wohl freilich auch zuweilen die Grenzen der Weiblichkeit und des Anstandes überschreiten mag. So erzählte man es mir wenigstens. Das eheliche Leben soll hier französisch leichter Art sein. Donnerstag, 24. September, fand das erste Abonnementkonzert statt. Es war der Saal so voll wie nie in den Konzerten. Viele Fremde aus Elberfeld, Krefeld, aus Münster sogar waren gekommen. Robert wurde beim Auftreten mit einem dreimaligen Tusch empfangen. Die Ouvertüre von Beethoven, Opus 124, ging sehr schön. Und es war mir ein besonderer Genuss, Robert heute dirigieren zu sehen. Auch ich wurde mit einem Tusch empfangen und ebenso nach meinem Spielen entlassen. Es gelang mir alles vortrefflich und nie kann ich mich eines so allgemeinen Beifalls entsinnen, als ich heute fand. Seit vielen Jahren war es das erste Mal wieder, dass ich ein Orchesterstück öffentlich auswendig spielte. Sollte die Jugendkraft und Frische noch einmal wiederkehren?
Ja, lieber Herr Beckmann, das Zitat von Clara Schumann endet doch irgendwie sehr hoffnungsfroh mit einem großen Aufschwung. Ich weiß, dass wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, dass meine Sympathie für Clara Schumann an dieser Stelle vielleicht doch etwas sehr groß sein dürfte.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, erstmal möchte ich sagen, dass sie die von der Jugend spricht, die wiederkehrt. Wir dürfen nicht vergessen, so alt war sie da ja auch noch nicht. Ja, also ist auch ein anderes Gefühl. Aber in der Tat glaube ich, mich entsinnen zu können, dass das Zitat nicht ganz so optimistisch weitergeht, oder?
Ja, also Clara Schumann zweifelt daran, ob sie denn ihre Jugend, sie hat ja schon im jüngsten Alter im Gewandhaus aufgespielt, hier wieder wirklich zurückholen könne. Und ich muss zugeben, dass ich hier mit einer großen Sympathie für die Pianistin an einer euphorischen Stelle eingekürzt habe.
Ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut und es ist ja auch richtig so. Nicht umsonst hat Clara Schumann es auf den 100-Mark-Schein geschafft. Das ist schon alles zurecht und ja, was sie sonst alles sagt, klingt alles wie Düsseldorfer oder Kölner Karneval. Da haben wir Ruhrgebietler auch Respekt vor diesen offenherzigen Frauen, ja.
Ja, Clara Schumann hat sich bisweilen ja nicht nur begeistert darüber geäußert, sondern sie hat ja auch unterstützt, was das Chorsingen mit dem Musikverein anging. Bei den Proben war sie extrem aktiv und sie fand da die Energie der Damen, aber auch der Herren, ging insbesondere in das Gespräch und das Geschwätz und nicht unbedingt ins Singen hinein. Und da war Clara Schumann doch extrem streng, scheint mir.
Ja, auch das hatten wir im Vorgespräch besprochen, dass es ja das Tagebuch, das Ehetagebuch der beiden gibt, was ja Robert Schumann eröffnet und Clara erläutert, was er sich von diesem Ehetagebuch verspricht. Und dann sagt er ja die drei großen Worte, die für ihn sehr wichtig sind. Und das sind die folgenden.
Ich liebe dich. Nein, es ist es nicht. Man glaubt es aber einfach. Und zwar ist es bei ihm Fleiß, Sparsamkeit und Treue. Und das klingt natürlich in der ganzen Ehrbarkeit oder wie man bei Heine sagen würde, nur wenige gute Ehen gibt es und die muss man in Spiritus setzen, doch nach einer sehr, sehr innigen, aber eben auch disziplinierten Ehe.
So kann man es vielleicht zusammenfassen, genau. Und es gab ja auch am Ende, also in dem Zitat hören wir ja auch, dass Clara Schumann sagt, dass sie mit dem Dirigat von Robert sehr zufrieden war. Das war ja hinterher auch Kritikpunkt, dass er von den Musikern, dass er nicht wirklich gut dirigieren können sollte. War das die richtige Zeit, die ich jetzt benutzt habe? Ich weiß es nicht. Aber genau, und am Ende gab es ja quasi eine Revolte der Musiker, die dann zu den Proben kamen, nur noch gequatscht haben und kaum noch Probenarbeit mitgemacht haben.
Ich denke, es war so eine Gegenseitigkeit, vielleicht das noch ergänzend gesagt. Robert Schumann hat eine so große Schaffenskraft gehabt, dass er tatsächlich teilweise aus seinen gerade getrockneten Noten hat spielen lassen. Also da war die Probenphase und Probenfrist doch bisweilen schwierig. Und er hatte natürlich in Düsseldorf erst recht sehr, sehr viele Krankheitsschübe, Höraffektionen, Halluzinationen und, und. Und zudem nuschelte er auch noch.
Jetzt geht's so langsam in diese depressive Sache rein. Ne? Ich merke schon, jetzt kommen die Krankheiten langsam auf den Tisch.
Ja, das darf man natürlich bei aller Schaffenskraft nicht vergessen. Wenngleich ich sagen muss, dass das Heine-Institut bereitet ja gerade das Schumann-Museum auf der Bilkerstraße vor, der Straße der Romantik und Revolution und so mit über 1000 Archivalien, kann ich schon sagen, ich habe das Gefühl, nach der Durchsicht der sehr vielen Unterlagen und nach der Lektüre, ich kenne die beiden dann schon irgendwie vom Blatt Papier. Und da ist für alles eine Sympathie da, auch für die Schicksalsschläge, die die beiden natürlich auch in Düsseldorf erleiden mussten.
Ja. Ja, ja, absolut. Und wenn man dann auch guckt, was dann... Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele schöne Geschichten. Wir wollen natürlich auch noch nicht alles verraten, weil es gibt ja dieses Programm dann noch. Aber natürlich alles, was auch dann über die Geistervariationen erzählt und gesagt wird, das sind ja alles ganz tolle Geschichten, die sehr liebevoll oder zeigen, was für ein liebevolles Verhältnis sie auch hatten.
Ja. Ja, und auf der Bilkerstraße, muss man ja sagen, hat Clara Schumann das für sie größte Geschenk bekommen, nämlich tatsächlich wieder einen eigenen Flügel zum Üben. Und beide hatten auf der Bilkerstraße also zum Glück eigene Musikzimmer.
Ich glaube, sie war so auf einer Etage drüber, durfte sie, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also man geht davon aus, dass sie sich also nicht auf der gleichen Etage zum Musizieren getroffen haben. Es gab auch einen kleinen Salon, wo ganz viele Zeitgenossen eben auch da waren. Und
Schumanniaden haben die da gemacht.
Ja, also tatsächlich auch natürlich mit Julius Tausch und mit vielen anderen, mit Josef Joachim. Also eigentlich möchte ich doch heutzutage auch noch dieses Flair spüren wollen. Also wo eben Pinsel, also die Düsseldorfer Malerschule, Pult, also die schreibende Zunft und Piano wirklich alle so dicht aufeinander gesessen haben. Also eigentlich hätte ich manchmal Lust, genau das auch nochmal einzuatmen, gebe ich zu.
Ja, also ich sage das hier mal in dem Podcast, denn die Frau Dr. Brenner-Wilczek hat mir ja erlaubt, dass ich mir die ganzen Originale angucken darf und ich darf der Einzige sein, der keine Handschuhe tragen muss.
So.
Nein, aber damit ich das auch, also ich würde es natürlich auch gerne, ich kenne das ja alles nur aus Büchern und aus, aber die Originale würde ich natürlich auch gerne mal sehen, um genau das, was Sie gerade sagen, auch einfach mal diese Atmosphäre noch ein bisschen mehr einzuatmen, ja, auf jeden Fall.
Ja, das freut mich sehr.
Mit Handschuhen.
Natürlich. Es hat ja niemand gesehen, wie ich die Finger gekreuzt habe gerade. Also diese Originale sind wirklich, wirklich ein Fund. Man muss auch sagen, dass Robert und Clara Schumann ganz unterschiedlich schreiben. Also Robert, seine Briefe zum Beispiel extrem kleine Schrift, der nutzt wirklich jeden Millimeter des Papiers bei Briefen beispielsweise aus. Und Clara Schumann hat so eine wunderschöne, ausladende Unterschrift, dass ich also allein daran schon mir imaginieren kann, wie sich vielleicht gespielt haben könnte. Also wirklich.
Ich habe in der Tat letztens zum ersten Mal die Unterschrift von Robert Schumann gesehen, die ja sehr akkurat dann ist, die Unterschrift. Und die hat mich voll an die Unterschrift meines Vaters erinnert. Und bei meiner Mutter war die Unterschrift auch sehr ausladend. Ich habe schon überlegt, ob die nicht, naja.
Ja, die Geschichte der Schreibkultur wird auf jeden Fall auch in dem Museum später mal eine große Rolle spielen. Ich finde, das ist nochmal auch ein eigenes Erleben, etwas mit der Hand eben selbst zu produzieren und da eben auch auf die Spuren unserer Helden zu kommen. Ja, wir haben es ja beide eben schon angekündigt, wir haben nicht nur die heiteren Seiten, sondern das Programm heißt ja auch, ich werfe meinen Trauring in den Rhein. Schließlich hat Robert Schumann ja auch versucht, sich selbst umzubringen. Und zwar ist er direkt von der Bilkerstraße aus, wo ich normalerweise aus meinem Büro direkt gegenüber draufblicken kann, zu Karneval auch noch, in Nachtbekleidung an den Rhein gegangen und dort auf eine sogenannte Pontonbrücke und hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und ganz zeitnah in diesem Kontext muss auch die erste Notiz entstanden sein, die wir jetzt in Folge mit weiteren Notizen bereits aus der Nervenheilanstalt in Endenich hören werden.
Robert Schumann an Clara Schumann, Düsseldorf, 27. Februar 1854. Liebe Clara, ich werfe meinen Trauring in den Rhein. Tue du dasselbe, beide Ringe werden alsdann sich vereinigen. Robert Schumann an Clara Schumann in Düsseldorf, Endenich, 14. September 1854. Wie freute ich mich, geliebte Clara, deine Schriftzüge zu erkennen. Habe Dank, dass du gerade an solchem Tag schriebst und du und die lieben Kinder sich meiner noch in alter Liebe erinnern. Grüße und Küsse, die Kleinen. Oh, könnte ich euch einmal sehen und sprechen. Aber der Weg ist doch zu weit. So viele Fragen und Bitten habe ich. Könnte ich zu dir und sie dir aussprechen? Willst du den Schleier über dieses oder jenes, worüber ich dich gefragt, werfen, so tu es. So lebt denn wohl, geliebte Clara und ihr lieben Kinder. Und schreibt mir bald. Robert Schumann an Clara Schumann in Düsseldorf. Endenich, 22. Januar 1855. Meine Clara, mir ist, als stünde mir etwas Fürchterliches bevor. Sehe ich dich und die Kinder nicht mehr, wie weh.
Herr Beckmann, jetzt bin ich schon selbst etwas bedrückt und betroffen. Was machen wir denn jetzt aus dem Teil Endenich vor allen Dingen rückblickend auf die Komposition der Düsseldorfer Zeit? Da gibt es ja so ein Diktum, dass seine Geisteszustände auch diese Komposition beeinflusst hätten. Wie würden Sie das jetzt für sich einschätzen?
Ja, ich glaube, dass man mittlerweile so weit ist, dass man sagt, dass das keinen Einfluss auf die Komposition genommen hat. Ich glaube einfach, dass die Kompositionen ihrer Zeit etwas voraus waren und einfach wahnsinnig gut waren. Das ist meine steile These. Ja,
ja, das kann ich auch sagen. Ich denke, das ist gänzlich aufgeräumt. Und es hat natürlich aber auch dazu geführt, dass das Heine-Institut diese Düsseldorfer Kompositionen eine lange, lange Zeit sehr gut sammeln konnte, ja. Auch auf dem Autografenmarkt. Und ich glaube auch, dass wir jetzt mit dem Museum dieser großen Sammlung wirklich jetzt endlich gerecht werden.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jede Komposition aus der Düsseldorfer Zeit, also ich muss gestehen, mit dem Violinkonzert zum Beispiel, das finde ich eine schwierige Komposition, für mich schwierig zugänglich, aber es ist trotzdem super und ich habe es ja schon vorhin erwähnt, ich bin ein großer Fan dieser Geistervariation, wo ja gesagt wird, dass er das Thema von den Geistern bekommen hat und das ist so ein schönes Thema und so schön ausgearbeitet, also ich höre da nichts von Wahnsinn.
Ja, zumal wir im Archiv eigentlich immer sagen, dass quasi ein ganzes Archiv sowas ist wie Geistergespräche und dass sich bei uns in Düsseldorf auf der Birkerstraße eben auch Heine und Schumann als Geister sozusagen im Archiv unterhalten können. Ja. Also das ist immer so ein bisschen das, was wir uns im KollegInnenkreis zuflüstern und sagen, eigentlich sind das alles Geistergespräche, die man dann hier wirklich in den großen Kontext der Schlagworte Romantik und Revolution auch setzen kann.
Ich würde gerne mal vorbeikommen und das, dann fällt mir sicher noch der ein oder andere Aspekt fürs Programm am 18. Dezember ein. Was mir übrigens noch einfällt, man kann hier mal ein Lob aussprechen an das Casting, oder? Das sind schöne Stimmen, das haben wir gut gemacht.
Auf jeden Fall.
Sehen die auch aus wie Robert und Clara?
Nein, also jein. Es gibt Ähnlichkeiten, aber das war jetzt nicht tatsächlich ausschlaggebend, sondern wir haben ein sozusagen Konkurrenzcasting zwischen Düsseldorf und Köln, kuratiert vom Düsseldorfer Schauspielhaus und vom Theater der Keller in Köln gemacht. Und dann hat das Publikum eine Jury und es war eine Hybridveranstaltung, auch das Online-Publikum, ihr Lieblingspaar gevotet.
Hallo, das ist aber sehr modern für solche Institutionen. Hallo, Online-Voting, gut.
Ja, und das war dann eben ein sehr schönes Moment zum Ehejubiläum, wo wir gesagt haben, wir möchten den beiden gratulieren und wir wollen natürlich Joscha Balter und Julia Goldberg auch in Zukunft als verlebendigte Clara und Robert Schumann immer wieder zu Gast haben, weil ich glaube zutiefst, dass Menschen Menschen brauchen und auch Menschen, die das verlebendigen können. Also ich liebe Handschriften, aber man sollte das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt aber auch wiederum, dass ich finde, dass auch alle Emotionen angesprochen werden können. Man kann mit den Schumanns genauso lachen, wie ich mit Robert und Clara Schumann in der Ende nicht Zeit weinen kann. Ich kann mich genauso über jede Note, jede gespielte Note mitfreuen. Und ich glaube, dass wir das schaffen, das alles so zu bewegen. Schließlich haben ja auch die Schumanns mit allen Kindern so lebendig in Düsseldorf auch gelebt. Also ich glaube, das ist wichtig, dass alles irgendwie lebendig zu halten.
Und es gibt aber auch, es gibt sicher auch Zeiten, während Robert in Ende nicht war, wo man auch lachen konnte. Das glaube ich auch.
Den Höhepunkt der Traurigkeit ist unter anderem der Testamentsbrief später von Clara Schumann, wo sie selbst nochmal die Kinder verabschiedet. Den haben wir auch in Düsseldorf. Da wir jetzt aber auch einen Schwerpunkt natürlich auf Robert Schumann legen wollen. Ganz kurz nach seinem Tod schreibt sie einen ganz bewegenden Brief an zwei der Töchter und da möchte ich gerne noch einmal hineinhören.
Clara Schumann an die Töchter Marie und Elise. Bonn, 30. Juli 1856. Meine lieben Kinder, euer teurer Vater ist nicht mehr. Gestern ist er nachmittags 4 Uhr nach vielen Leiden ganz sanft hinübergeschlummert. Ich war noch die letzten Tage bei ihm. Er hat mich auch noch einige Male erkannt und angelächelt, auch einmal noch umarmt. Ich kann euch nichts weiter sagen. Später werdet ihr erst fühlen, was ihr verloren. Er war ein herrlicher Mensch. Möchtet ihr, die er so innig liebte, solches Vaters würdig werden? Möchtest namentlich du, Elise, dein Wesen ändern? Ihr beide euch bestreben, mir so viel Freude wie möglich zu machen. Nicht durch Fleiß nur, sondern durch ein mildes, wohlwollendes Wesen. Bescheiden, freundlich, edel, wie er es in so hohem Grade war. Denkt, dass sein liebender Geist euch umschwebt, dass er euch sieht. Ach, wie viel möchte ich euch sagen? Ich kann aber nicht mehr. Ich bin ruhig und gefasst, aber das Herz blutet mir. Er war ja mein Liebstes auf der Welt und euer Vater. Lebt wohl. Ihr werdet mir doch schreiben? In inniger Liebe küsst euch eure tieftrauernde Mutter.
Ja, hier einen Anschluss zu finden fällt wirklich schwer und deshalb versuche ich es erst gar nicht. Denn mit Krankheit, Abschied und Tod endet natürlich dieser Brief, aber wir möchten so natürlich nicht unseren Podcast beenden. Zum einen, glaube ich, sind die Zukunftsperspektiven mit dem anstehenden Schumannhaus, hier sei nochmal von ganzem Herzen dem Förderverein Schumannhaus Düsseldorf von meiner Seite gedankt, die das als bürgerschaftliches Engagement erst möglich machen und natürlich der Stadt Düsseldorf, die dieses wunderbare Baudenkmal auf der Bilkerstraße als Exponat Nummer 1, als Schatzkästchen wiederherstellen lassen, restaurieren. Aber auch auf der Bilkerstraße gibt es etwas, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich den Kammermusiksaal. Dort wird dann eben am 18. Dezember, lieber Herr Beckmann, auch Ihr Programm gespielt werden. Wie wollen Sie denn die beiden Schumanns aktuell machen in diesem Programm? Und das Ganze auch noch getoppt mit, es wird nämlich ein Heine- und Schumann-Programm.
Ganz genau, es wird ein Heine-Schumann-Programm und ich bin da sehr, sehr froh, dass das Heinrich-Heine-Institut auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich da ein Programm zu machen möchte. Klar, Heine und Schumann kriegt man natürlich einfach perfekt zusammen, weil Schumann 40 Lieder oder Gedichte von Heine vertont hat. Es gibt natürlich ganz andere Parallelen noch zwischen den beiden, viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel mussten beide Jura studieren. Das gleiche Sterbejahr. Düsseldorf natürlich als Stadt ist ja selbstverständlich. Die exzessiven Feierreihen während des Studiums. Napoleon fanden beide gut. Also es gibt ganz viele Berührungspunkte, wo man anknüpfen kann. Und natürlich, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, in die Jetztzeit übertragen ist immer ganz wichtig. Natürlich kann man da mit dem 100-Mark-Schein beginnen oder man kann weitergehen mit der Rheinischen Sinfonie, die weiß ich nicht, wie viele Jahre die Eingangsmelodie von Hier und Heute war. Man hat in Düsseldorf ja auch die Musikhochschule, die Robert-Schumann-Musikschule. Ganz viel und natürlich die Dreiecksbeziehungen Clara Schumann, Robert Schumann, Brahms. Das sind natürlich auch Sachen, die einfach immer aktuell bleiben. Und da ist viel Platz für Spekulationen und diese Spekulationen halten bis in die Gegenwart.
Ich muss natürlich als Wissenschaftlerin gleich schon fast einen kleinen Einspruch loslassen, aber okay, halte mich zurück, bitte. Denn ich finde, Fantasie zu schüren ist ja das beste Mittel, auf die Straße der Romantik und Revolution zu kommen und einfach mal zu sehen, wie viel Romantik war denn damals da. Und insofern habe ich zwar meinen kleinen Einspruch platziert, möchte aber der Fantasie freien Lauf lassen.
Genau. Lassen Sie ruhig mal der Fantasie freien Lauf. Wir klären das in dem Programm. Und ich habe ja nur Dreiecksbeziehungen gesagt. Ich habe ja nicht mehr gesagt.
Gut, darauf können wir uns einigen. Und ich glaube, mit dieser heiteren Note diesen Podcast beenden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare, angenehme Gespräch, lieber Herr Beckmann.
Ich danke auch.
Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts.